Manchmal geraten treue Diener Gottes in Situationen, in denen ihre guten Absichten sie in Kompromisse und innere Gefangenschaft führen. Genau das geschah Paulus in Jerusalem, der Apostel der Rechtfertigung aus Glauben ließ sich dazu bewegen, im Tempel ein jüdisches Reinigungsritual mit Nazirern zu vollziehen, um Spannungen zu entschärfen. Statt Frieden brach ein Aufruhr los, Paulus wurde verhaftet, und doch war gerade darin die verborgene, souveräne Führung des Herrn wirksam, um seinen Diener aus einer gefährlichen Mischung von Gesetz und Gnade herauszulösen und die Linie des neuen Bundes zu klären. Kompromiss im Tempel, wenn Gesetz und Gnade vermischt werden. In Jerusalem begegnen wir einer Gemeinde, die an Christus glaubt und doch tief in den Formen des Gesetzes verwurzelt bleibt. Jakobus und die Ältesten sehen die vielen jüdischen Gläubigen, alle Eiferer für das Gesetz, und spüren den Spannungsdruck, Gerüchte besagen, Paulus lehre Abkehr von Mose und der Beschneidung. Um die Lage zu beruhigen, schlagen sie ihm vor, sich mit vier Männern zu verbinden, die ein Nazirägelübde auf sich genommen haben, und ihre Opferkosten zu übernehmen. Die Schrift berichtet nüchtern, dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Nach außen soll dieser Weg zeigen, Paulus steht zum Gesetz, er befolgt seine Vorschriften. Innerlich aber trägt er bereits die Offenbarung, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern allein durch den Glauben an Christus. Die Spannung zwischen äußerem Zugeständnis und innerer Einsicht wird greifbar. Aber hielt Paulus das Gesetz? Nein, er hielt das Gesetz ganz gewiss nicht. Dennoch sagten Jakobus und die Ältesten zu Paulus, er solle sich den vier Nazirern anschließen, damit die jüdischen Gläubigen sehen könnten, dass er das Gesetz hielt. Dies war eine ernste, schreckliche und falsche Forderung von Jakobus und den Ältesten. Hinter der frommen Geste im Tempel steht ein System, das Gott selbst bereits beiseite gesetzt hat. 4. Mose 6 beschreibt ausführlich den Weg des Nazirers, und dies ist das Gesetz des Nazirers. An dem Tag, an dem die Tage seiner Weihe erfüllt sind, soll man ihn an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. Damals war diese Weiheform von Gott angeordnet und sinnvoll im Rahmen des ersten Bundes. Doch die Opfer, die damals gebracht wurden, sind im einen Opfer Christi erfüllt. Christus ist ein für allemal hineingegangen in das Heiligtum und hat eine ewige Erlösung gefunden. Wenn Paulus nun doch noch einmal in den alten Opferweg eintritt, wird damit ungewollt der Eindruck genährt, als ob das fertige Werk Christi ergänzt, abgesichert, religiös ummantelt werden müsste. Die Vermischung von Gesetz und Gnade bekommt ein Gesicht, nicht als offene Verleugnung des Evangeliums, sondern als feine, gut begründete Anpassung, um Spannungen zu glätten und Menschen zu beruhigen. Gerade darin liegt der Ernst dieser Szene. Es geht nicht um einen groben Abfall, sondern um ein Zugeständnis, das menschlich verständlich ist und doch die Klarheit des Evangeliums verdunkelt. Die Schrift beschönigt diesen Schritt nicht, sondern lässt ihn in seiner Ambivalenz stehen. Wer die Briefe des Paulus kennt, spürt, wie tief dieser Kompromiss seiner eigenen Verkündigung widerspricht. Er hat unerschrocken bezeugt, wenn aber durch das Gesetz Gerechtigkeit, dann ist Christus umsonst gestorben. Dass derselbe Mann sich nun im Tempel reinigen lässt, zeigt, wie stark der Druck religiöser Erwartungen sein kann, selbst auf reife Diener des Herrn. Gesetzesdenken ist nicht nur eine Lehre, es ist eine Atmosphäre, die Menschen bindet, ihnen ein schlechtes Gewissen macht und sie dazu drängt, das reine Vertrauen auf Christus mit sichtbaren Leistungen zu unterfüttern. In dieser Geschichte spiegelt sich ein vertrautes Muster wider, aus Angst vor Missverständnissen, aus dem Wunsch heraus, allen alles zu werden, kann die Botschaft der Gnade unmerklich verwässert werden. Die Grenze zwischen weisem Entgegenkommen und geistlicher Preisgabe ist schmal. Paulus überschreitet sie hier, nicht aus böser Absicht, sondern aus dem Bemühen, eine gespannte Situation zu entschärfen. Dass die Bibel diese Episode so offen schildert, ist tröstlich und warnend zugleich. Sie erinnert daran, dass selbst geistlich gereifte Menschen in der Gefahr stehen, die Freiheit des neuen Bundes mit alten Formen zu überdecken, wenn der Druck groß wird. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Die Episode im Tempel konfrontiert mit der Frage, woraus unser Stand vor Gott wirklich besteht. Nicht das, was nach außen Spannungen beruhigt, trägt im Licht Gottes, sondern das, was mit dem vollendeten Opfer Christi übereinstimmt. Wo religiöser Druck Gnade überdeckt, stellt der Herr behutsam, aber entschieden die Klarheit des Evangeliums wieder her. Diese Klarheit ist kein harter Dogmatismus, sondern eine Befreiung, wir müssen nichts mehr beisteuern, um angenommen zu sein. Je tiefer diese Gewissheit greift, desto weniger sind wir auf Mischformen aus Gesetz und Gnade angewiesen, und desto freier können wir in einer oft religiös überformten Umgebung von Herzen aus Christus leben. Göttliche Souveränität, Befreiung aus einer geistlichen Sackgasse. Der Weg, den Paulus im Tempel eingeschlagen hat, führt ihn in eine Lage, die äußerlich fromm aussieht und innerlich wie eine Sackgasse wirkt. Tage der Reinigung liegen vor ihm, Opfer sollen dargebracht werden, der Ablauf des Gelübdes muss abgewartet werden. Währenddessen geht das Leben im Tempel seinen gewohnten Lauf, als ob das Kreuz nicht bereits eine neue Ordnung eröffnet hätte. Diese Situation wird von Lukas mit wenigen Strichen gezeichnet, und doch wird spürbar, wie Paulus in einem Raum festgehalten wird, der nicht mehr dem Zentrum seiner Berufung entspricht. Der Ort, der früher der Mittelpunkt der Gottesverehrung war, ist für ihn, mit seiner Erkenntnis der Gnade, zu einer Art innerem Gefängnis geworden. Anscheinend war der Tempel für Paulus ein viel besserer Ort als ein Gefängnis. Doch jenes Gefängnis in Philippi wurde für Paulus tatsächlich zu einem Heiligen, ja zu den Himmeln, während der Tempel in Jerusalem für ihn ein Gefängnis war. In einem sehr realen Sinn war Paulus dort im Tempel gefangen und konnte nicht freikommen. Paulus war in dieser Situation gleichsam in die Falle geraten. Obwohl Paulus im Tempel gefangen war, hatte der Herr einen Weg, ihn aus diesem Gefängnis zu befreien. Der Herr gebrauchte die Juden, um diese Befreiung zu bewirken. Insbesondere gebrauchte der Herr den Tumult, den die Juden verursachten, um Paulus aus dem Tempel herauszubringen. In dieses Arrangement hinein bricht das Unerwartete. Juden aus Asien sehen Paulus im Tempel, erinnern sich an seine Predigt unter den Nationen und unterstellen ihm, er habe Griechen in den heiligen Bereich geführt. Sie schreien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der überall alle lehrt, und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Die Masse gerät in Bewegung, Paulus wird ergriffen, vor die Tore geschleppt, das Tor des Tempels wird hinter ihnen geschlossen. Für die religiösen Eiferer ist dies ein Akt der Reinigung. Im Plan Gottes ist es ein Akt der Befreiung. Ausgerechnet der Tumult rettet Paulus vor der Fortsetzung seines kompromittierten Weges im Tempel und trennt ihn gewaltsam von dem Ort, an den er sich aus Rücksicht gebunden hatte. Nun tritt eine Macht auf, die niemand mit geistlicher Hilfe verbindet, die römische Garnison. Der Oberst eilt mit Soldaten herbei, um die Ordnung wiederherzustellen. Sein Ziel ist rein politisch, seine Mittel sind grob und nüchtern, und doch wird er zum Werkzeug der Vorsehung. Während die Menge Paulus schlagen will, heißt es, als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt der Menge von den Soldaten getragen wurde. Dieselben Hände, die ihn fesseln, reißen ihn zugleich aus den Händen derer, die ihr eigenes Gesetz mit Lynchjustiz verwechseln. Das Gefängnis, das ihn erwartet, ist in Wirklichkeit der Ausgang aus einer geistlichen Verstrickung, die Ketten, die man ihm anlegt, lösen eine Bindung an ein System, das Gott überwunden hat. Gott gebraucht hier keine sanfte Korrektur, keine innergemeindliche Klärung, sondern die rauen Instrumente der Geschichte. Die römische Macht weiß nichts vom neuen Bund, und doch schreibt sie, ohne es zu wissen, an der Geschichte dieses Bundes mit. Was wie eine Verschlechterung der Lage aussieht, Verhaftung, Verhöre, spätere Gefangenschaft in Caesarea, dient dazu, Paulus aus der Atmosphäre des judaistischen Drucks herauszulösen. Der Herr nimmt ihn gleichsam aus dem Strom seiner bisherigen Reisetätigkeit heraus und stellt ihn an einen Ort der Einschränkung, der zugleich zu einem Ort der Vertiefung wird. Indem sie schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der überall alle lehrt, und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt der Menge von den Soldaten getragen wurde. Die Befreiung des Paulus aus dem Tempel erinnert daran, dass Gottes Führung nicht an unsere Gradlinigkeit gebunden ist. Er bleibt ja auch dort, wo Entscheidungen in die Enge führen und eigene Wege sich als Irrwege entpuppen. Nicht jede Krise ist ein Zeichen des Verlassens eins, manchmal ist sie das Werkzeug, durch das Gott löst, was uns bindet, und trennt, was sich unbemerkt vermischt hat. In solchen Phasen ist vieles undurchsichtig, aber eines bleibt gewiss, der Herr ist fähig, selbst widersprüchliche Situationen so zu wenden, dass sie uns aus engen Räumen heraus in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm führen. Die vollendete Heilsordnung, vom Tempel zum Leib Christi. Die Vorgänge in Jerusalem stehen nicht isoliert. Sie sind eingebettet in eine große Bewegung Gottes, mit der er sein Volk aus der Zeit des Tempels in die Wirklichkeit des neuen Bundes führt. Schon der Herr Jesus hatte deutlich gemacht, dass die Tage des herodianischen Tempels gezählt sind. Als die Jünger ehrfürchtig auf die Gebäude des Tempels blickten, antwortete er: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. In Gleichnissen sprach er von einem Weinberg, der anderen Weingärtnern gegeben, und von einer Stadt, die in Flammen aufgeht. Die äußere Zerstörung Jerusalems durch Titus war nicht bloß politische Katastrophe, sondern auch das sichtbare Ende einer Heilsordnung, die in Christus bereits innerlich abgelöst war. In Matthäus 23, 37 bis 39 sehen wir, wie der Herr Jerusalem mit seinem Tempel verlässt. Hinsichtlich der bevorstehenden Zerstörung des Tempels sagte der Herr zu seinen Jüngern, er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Auch dies wurde erfüllt, als Titus Jerusalem zerstörte. Nach der Beschreibung, die Josephus gibt, war die Zerstörung Jerusalems und des Tempels gründlich und absolut. Mit dem Kreuz ist eine neue Mitte entstanden. Statt eines steinernen Tempels, an einen Ort gebunden, ist Christus selbst der lebendige Mittelpunkt der Gegenwart Gottes geworden. Der Hebräerbrief fasst diese Wende so: Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Throns der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Der Dienst Christi entfaltet sich nicht mehr in Jerusalem aus Stein, sondern im himmlischen Heiligtum. Und von dort her baut er sich auf der Erde ein neues Haus, eine Gemeinde aus lebendigen Steinen, die in seinem Geist zu einer Wohnstätte Gottes zusammengefügt werden. In diese Umbruchphase hinein fällt die spätere Gefangenschaft des Paulus. Was äußerlich wie eine Unterbrechung seiner Missionsreisen erscheint, wird zum Raum für eine tiefere Offenbarung. Gerade in der Zeit, in der er von den gewohnten Wegen abgeschnitten ist, entstehen Briefe, die die himmlische Stellung und Berufung der Gemeinde mit bisher nicht gekannter Klarheit beschreiben. Der Epheserbrief zeichnet die Gemeinde als Leib Christi, als geistliches Haus und als Braut. Der Kolosserbrief hebt die Fülle und Vorrangstellung Christi hervor, der Philipperbrief zeigt ein Leben, in dem Christus alles ist, der Hebräerbrief entfaltet den Übergang von Schatten und Bildern zur himmlischen Wirklichkeit des neuen Bundes. Damit ist die Linie vom Tempel zum Leib Christi nicht nur Lehre, sondern Geschichte. Gott führt nicht theoretisch aus den alten Formen heraus, sondern durch konkrete Ereignisse hindurch. Der Tempel, der für viele Gläubige in Jerusalem noch Mittelpunkt des Glaubens war, wird in Apostelgeschichte 21 zum Ort der Verstrickung und zugleich zum Ausgangspunkt der Bewegung, in der der Herr Paulus aus dieser Mischung herausnimmt und ihn tiefer in die geistliche Bedeutung des neuen Bundes hineinführt. Die Zerstörung Jerusalems, die einige Jahrzehnte später folgt, macht endgültig sichtbar, dass Gott seine Gegenwart nicht mehr an Mauern und Opferdienste bindet, sondern an den Sohn und an den Leib, in dem dieser Sohn lebt. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Throns der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr aufgerichtet hat, nicht ein Mensch. Die Bewegung vom Tempel zum Leib Christi macht deutlich, dass Gottes Heil nicht an Systeme und Orte gebunden ist, sondern an seinen Sohn und an den Geist, der in den Glaubenden wohnt. Wo diese Einsicht das Herz durchdringt, verliert das Festhalten an alten Sicherheiten seine Dringlichkeit. Die Gemeinde wird frei, ihr Leben aus der Gegenwart Christi zu empfangen und sich von ihm als geistliches Haus formen zu lassen. Inmitten aller geschichtlichen Umbrüche bleibt so ein fester Bezugspunkt, der Hohepriester im himmlischen Heiligtum, der seinen Leib auf Erden baut und vollenden wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch in unseren Verstrickungen und Halbheiten souverän bleibst und uns nicht aufgibst. Wo wir zwischen religiösem Druck und der Freiheit deiner Gnade schwanken, siehst du unser Herz und führst uns liebevoll zurück zu dir selbst. Lass das Zeugnis von Paulus uns trösten, dass du selbst unsere Umwege nutzen kannst, um uns tiefer in den neuen Bund hineinzuführen und dein Werk in uns zu vollenden. Stärke unser Vertrauen, dass du über allen Systemen, Mächten und Konflikten stehst und deine Gemeinde sicher durch alle Zeiten hindurch zu deinem Ziel leitest. Lass deine Gnade in uns herrschen, damit unser Leben nicht von äußeren Formen, sondern von deiner Person und deiner Gegenwart bestimmt wird. Bewahre uns in der lebendigen Gemeinschaft mit dir und baue uns als Teil deines Leibes zu einem geistlichen Haus, das deine Herrlichkeit widerspiegelt. Amen.